Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Herzlich willkommen zurück im CEO Career Code Podcast. Unser heutiger Gast muss den Zuhörern des Podcasts eigentlich nicht vorgestellt werden. Ich versuche es trotzdem mal mit einem kurzen Summary. Begonnen als Mediziner, promoviert mit Summa Cum Laude, gefolgt von einer beeindruckenden politischen Karriere als jüngster Bundesminister, Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister, FDP-Vorsitzender und schließlich Vizekanzler. Nach seinem Abschied aus der Politik folgte sein Wirken in der Wirtschaft als Vorstandsmitglied beim Weltwirtschaftsforum in Genf, als CEO der Jack Ma Foundation in New York und heute als Aufsichtsrat, Investor und Berater. Philipp Rösler verkörpert wie kaum ein anderer den Brückenschlag zwischen Politik und Wirtschaft, weswegen er der richtige Ansprechpartner ist, um im CEO Career Code als erster Politiker über Karriere zu sprechen. Wir wollen uns auch mit der Frage auseinandersetzen, ob es immer eine gute Idee ist, Politiker in Aufsichtsräte zu berufen. Aber erstmal herzlich willkommen, Philipp.
Ja, moin, grüezi, servus und hallo.
Im Vorfeld an unser Interview wurde ich gefragt, ja, was macht Philipp Rösler denn eigentlich heute? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick oder sogar einen Überblick geben, denn du bist ja in verschiedenen Funktionen unterwegs.
Ja, formal habe ich eine kleine Beratung gegründet, die Concesso AG in Zug, also in der Schweiz, einen schönen Kanton Zug und ein kleines Örtchen, wunderschöner Blick. Und dort habe ich zwei, drei Mitarbeiterinnen und wir haben quasi eine Beratung. Insbesondere wenn es darum geht, entweder Investitionen in Südostasien, vor allem Vietnam, zu tätigen oder aber auch aus Vietnam auf den europäischen Markt zu kommen. Manchmal sind es aber auch ganz andere Herausforderungen. Eigentlich werde ich immer gefragt oder die Concesso AG insgesamt, wenn ein Unternehmen, eine Firma, manchmal auch Personen eine Herausforderung haben, dass ich dann helfe, diese Herausforderung zu meistern. Entweder mit Kompetenz, Wissen oder aber auch mit Netzwerk, und das funktioniert ganz gut.
Okay, jetzt haben wir uns auf das Thema Brücke Vietnam-Deutschland etwas konzentriert. Was gibt es denn noch, was jetzt vielleicht deutsche Unternehmen angeht? Kannst du darüber sprechen, welche Beirats-, Aufsichtsratsmandate du innehast?
Ja, deutsche Unternehmen gar nicht so viel. Ich bin bei der Jakobs-Universität, so hieß die früher, jetzt heißt die Constructor University. Da bin ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist aber keine wissenschaftliche Arbeit in dem Sinne, sondern ich helfe, die Universität zu managen. Die Besitzer, die Chairwoman und der Besitzer selber, die leben in Singapur, sind nur selten da. Und ich organisiere denen alles, was sie brauchen. Einmal organisiere ich denen den Aufsichtsrat, bei uns heißt das dann Board of Governors. Dann, wenn sie Personal suchen, jetzt suchen wir Präsidenten, vorhin Provosten, dienen, dann helfe ich dort mit. Und auch gerade, wenn es um den Kontakt geht zur Region in Bremen, für jemand, der aus Singapur kommt, aus der IT-Welt kommt und jetzt eine Universität hat, ist es nicht mehr ganz einfach, sich dort zurechtzufinden, und da bin ich dann gerne mit dabei.
Naja, man hat ja auch schon gerüchtemäßig mitbekommen, dass der ein oder andere DAX-Konzern an dir interessiert ist im Aufsichtsrat. Ist das auch etwas, was du sofort führen würdest?
Ich bin jetzt, und so ist das Gericht ja zustande gekommen, im Nachhaltigkeitsbeirat von Bayer, der Bayer AG. Und das ist ein großes Unternehmen. Die meisten kennen das, klar, Bayer Aspirin. Aber der viel größere Teil von Bayer ist eigentlich der landwirtschaftliche Teil. Über den Ansatz bin ich auch zu Bayer damals gekommen. Gar nicht wegen Deutschland, sondern weil ich in Vietnam unter anderem einer großen landwirtschaftlichen Firma im Aufsichtsrat bin. Das ist der größte Reisproduzent in Vietnam. Und dort haben wir viel auch mit Bayer, mit Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Produkten zu tun. Und so ist das entstanden.
Okay, verstanden. Also auch hier wieder der Bezug zu Vietnam. Lass uns dann gerne kurz mal drauf eingehen. Ich meine, es gibt ja hier auch den ein oder anderen Zuhörer, der ein Unternehmen hat und sich dann schon fragen würde, was ist denn der Sweet Spot von Philipp Rösler? In welcher Situation, vielleicht auch in welcher Branche, könnte man dich sozusagen hinzuziehen, konsultieren als Berater, Aufsichtsrat? Was würdest du da sagen?
Ja, vor allem eben, wenn es darum geht, in Ost-West-Investitionen, also Südostasien und Europa. Das ist das eine. Das andere ist, als Branche, als Industrie bin ich sehr stark und sehr engagiert schon seit Jahren im Bereich Aviation. Ich habe angefangen bei SR Technics, das ist ein großer Maintenance-Betrieb, ursprünglich mal Teil der alten Swissair, der dann wie viele andere Teile aus der Swissair herausgelöst wurde, nach dem Bankrott der Swissair Anfang des Jahrtausends. Mhm. Und darüber bin ich dann zu anderen Maintenance-Unternehmen auch gekommen. Es gibt ein ganz großes in Hongkong, Haeco, das kennt man in Europa eher nicht, außerhalb der Branche jedenfalls nicht. Das gehört aber zur Swire Group, die sitzt sogar in London, die Familie zumindest, und die hat Cathay Pacific als große Airline. Und last but not least bin ich auch bei der größten vietnamesischen Airline, Vietjet Air, im Aufsichtsrat, ganz klassisch Board of Directors. Also im internationalen Rahmen ist ja anders, als meistens in Deutschland ein Two-Tier-Board ist. Ist das ein ganz normales One-Tier-Board, wie es in der Schweiz, in den USA oder eben auch in Vietnam üblich ist.
Okay, vielen Dank für den Einblick. Ja. Welche Station der politischen Karriere hat dich denn am meisten für dein heutiges Wirken geprägt?
Das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Natürlich eher die Bundespolitik als die Landespolitik. Mhm. Wobei in Niedersachsen, damals war ich ganz jung im Aufsichtsrat von Volkswagen in einer spannenden Phase, nämlich im Jahr 2009, als da die ganzen Diskussionen mit Porsche waren, einschließlich dann der Übernahme. Aber Niedersachsen ist auch ein großes landwirtschaftliches Bundesland, Agrarland Nummer 1. Da ist zwar der Wirtschaftsminister nicht für zuständig, aber ich war lange Zeit ja auch Fraktionsvorsitzender, kenne also das Land, die Region und auch natürlich die landwirtschaftlichen Themen. Später dann als Gesundheitsminister vielleicht noch mit am wenigsten. Ich habe ein bisschen Bezug und habe ein paar Klienten als Healthcare-Startups, die da meine Hilfe brauchen. Oder eben, wie gesagt, mein Wissen und Netzwerk. Und ansonsten natürlich als Bundeswirtschaftsminister, das liegt in der Natur der Sache. Du hast Einblick in viele verschiedene Industrien. Mhm. Damals war der Bundeswirtschaftsminister noch zuständig von Mittelstand, Europa, klasse Industrie, Energie, Netze bis hin zur Luft- und Raumfahrttechnik. Und dann hast du viele Einblicke in die einzelnen Industrien bekommen. Die Herausforderungen in die ganzen Gesamtmärkte, die hast du so ein bisschen kennengelernt. Das ist unheimlich spannend und am meisten spannend in der Rolle hat mir natürlich das Arbeiten mit den deutschen Startups gemacht. Mhm. Dort habe ich mich auch sehr engagiert über das normal, in Anführungsstrichen notwendige Maß eines Bundeswirtschaftsministers hinaus. Und da habe ich erstens jetzt noch viele Freunde, Bekannte, aber mache dort auch noch viel, wenn es darum geht, jungen Startups in Deutschland oder in Europa oder gar in der Welt zu helfen.
Okay, also die Startup-Szene wendet sich auch an dich. Mhm. Ja, das ist ja meistens so, dass man dann so eine beratende Tätigkeit oder manchmal gibt es auch einen Beirat, der initiiert wird von einem VC. Mhm. Ja. Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr einen Deep Dive machen, wenn du jetzt, ich will jetzt nicht sagen, auf dein Leben zurückblickst, aber wenn wir darüber sprechen, das waren deine Erfahrungen, Wirtschaftsminister, kann man schon auch von einer Art Track Record sprechen. Ja. Was hat dich denn persönlich geprägt, was jetzt auch Soft Skills angeht? Ich meine, ich will jetzt nicht mit der Plattitüde Resilienz und so weiter kommen, ja. Und das hier wird sicherlich auch nicht das kritischste Interview, das du je erlebt hast. Was würdest du sagen, ist heutzutage, wenn man eine beratende Rolle einnimmt, einen Beirat, vielleicht auch einen Aufsichtsratsposten innehat, recht wichtig an persönlichen Eigenschaften mitzubringen auf Basis dessen, was dich geprägt hat?
Ich glaube erstmal, was übrigens gar nicht so politisch üblich ist oder in der Politik üblich ist, ist zuhören. Also wenn du auf ein Unternehmen zukommst und dem gleich sagst, wie du die Welt siehst, dann wird denen das nicht helfen und dir wahrscheinlich auch nicht. Sondern du musst erstmal gucken, hey, was sind das für Leute, in welchem Umfeld sind die, wissen die, in welchem Umfeld sie sich befinden, wie würde ich das dann sehen, das kannst du dann denken, aber sollst du erstmal noch nicht mehr sagen. Und einfach zuhören, was die für Sorgen und Nöte haben und dann gucken, ob man überhaupt in der Lage ist, denen auch realistisch zu helfen, ganz konkret. Und dann sagen, pass mal auf, Freunde, ich habe mir das angeguckt, schätze das so und so ein, aufgrund meiner Erfahrung über die Jahre in einer bestimmten Branche beispielsweise und glaube, dass ich da helfen kann. So, und so würde ich das machen. Und das hat es über die Jahre gebracht, gar nicht so sehr in der Politik, wie gesagt. Da sind Entscheidungen und Führungsaufgaben andere. Mhm. Und ein Berater berät auch und führt in dem Sinne eigentlich auch nicht.
Richtig.
Und insofern ist das was anderes, aber das macht mir viel Freude und scheint ja zumindest auch erfolgreich zu sein, jedenfalls wirtschaftlich. Und das ist eigentlich sehr angenehm im Umgang und das hat man eher aus dem Arztberuf mitgenommen, das Zuhören, dann quasi eine Diagnose stellen und dann mit der Therapie anfangen. Mhm. Und so ist das ein bisschen auch als Berater.
Okay. Verstanden. Von den Persönlichkeitsfaktoren hätten wir jetzt dann damit irgendwie Empathie abgegriffen, aktives Zuhören, was du jetzt nicht unbedingt in der Politik erlernt hast. Ja. Gibt es noch etwas, von dem wir sagen, vielleicht auch jetzt fernab von Rhetorik, aber eine gewisse Art und Weise des Umgangs miteinander? Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, wir zeichnen jetzt mal ein Szenario, das ist jetzt so ein typischer mittelständischer CEO, der jetzt für den Aufsichtsrat in Frage kommt und jetzt sitzt hier Philipp Rösler. Wie würdest du dich differenzieren aufgrund der prägenden Erfahrung, aber vielleicht auch ein bisschen des Track Records?
Erstmal würde ich sagen, das, was du übrigens aus der Politik dann mitnehmen kannst, im positiven Sinn ist, du kannst, ich glaube, das geht für viele Politiker, sehr schnell auch komplexe Sachverhalte aufnehmen.
Ja, okay, fair. Mhm.
Was insofern wichtig ist, wenn du zum Beispiel über alle Industrien, und das mache ich ja, also von Wissenschaft in der Universität bis in Airline oder Landwirtschaft, schon große Sprünge dazwischen. Das funktioniert nur, wenn du auch wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten kannst oder helfen kannst, indem du so schnell verstehst, wie die Märkte funktionieren. Wie funktioniert der Markt in Universitäten? Das ist eine private Universität, wie funktioniert das? Relativ einfach, die nehmen Studiengebühren und davon leben die und das muss irgendwie funktionieren. So, aber die Details sind dann schon ein bisschen komplexer. Bei einer Airline ähnlich, die verkaufen Sitzplätze. Aber die wenigsten Airlines verdienen damit übrigens ihr Geld, sondern da gibt es noch andere Bereiche. Und all das musst du sehr schnell begreifen können. Also wenn so ein Mittelständler kommt, dann würde ich als erstes, wie gesagt, zuhören, fragen, in welcher Branche er sich denn bewegt. Die kennt man dann meist. Das habe ich dann aus der Zeit des Wirtschaftsministers noch mitgenommen. Da hast du Einblick gekriegt in so ziemlich alle Branchen. Und auch auf Landesebene, also von Handwerk eben bis große Industrien. Mhm. Und dann musst du eben überlegen, wo ist sein Problem? Das wird er dir dann sagen. Oder auch sie. Und dann musst du eben gucken, kannst du da helfen, das Problem zu lösen. Also ganz konkret jetzt, kein Mittelständler, aber im großen Bereich, die Airline ist auf mich zugekommen, hat gesagt, pass mal auf, unser Business funktioniert, wie du ja vielleicht weißt. Wir haben Flugzeuge, die haben Triebwerke, die Triebwerke müssen regelmäßig gewartet werden. Es ist nicht so, dass du wie in einem Auto in der Werkstatt gehst, sagst du, hier ist mein Auto, morgen hole ich es wieder ab, sondern das dauert ein bisschen länger, kostet auch viel, viel mehr Geld. Und vor allem entscheidest nicht du, wo du hingehst mit deinem Triebwerk, sondern der ursprüngliche Hersteller. Mhm. Also der sagt dann zum Beispiel, Pratt & Whitney, General Electric, wer auch immer, oder MTU, ja, wir möchten aber gerne, dass das Triebwerk bei dem und dem dann überholt wird. Und wenn es dann eine lange Warteschlist gibt, dann muss man überlegen, wie schafft man es eigentlich, dass zumindest die Plätze, die man hat, eingehalten werden und solche Fragen. Und dann muss man mit den Leuten reden, dann muss man das erklären, dann muss man besondere Gründe einführen, warum man jetzt nun diesen Platz, den man hat, in der Reihenfolge für die Wartung dann auch beibehalten soll. Und da kann man dann Anregungen geben, wenn man weiß, wie sowas funktioniert. Und in dem Fall weiß ich es eben, weil man sich da schnell eingearbeitet hat und ja auch schon ein bisschen länger da in dem Bereich Aviation tätig bin.
Also da war, wenn ich kurz einhaken darf, dieses konkrete Beispiel bezieht sich darauf, dass du im Aviation-Bereich schon auch einen Track-Record hattest. Da ist man jetzt nicht auf dich zugekommen und das leitet ja auch so ein bisschen diese Frage ein. Ja, also man sucht irgendwie einen Netzwerker, der Zugang hat zu Entscheidungsträgern in der Politik. Kommt das auch ab und zu vor, dass man sich denkt, naja, Philipp Rösler, der hat bestimmt noch einen super Netzwerkzugang. Ich würde das gerne lobbyistisch ganz gut durchbringen hier.
Also das wäre meine erste Hilfe sozusagen, wenn jemand damit käme und sagt, Mensch, du hast auch ein super Netzwerk in der Politik. Das ist jetzt 11 Jahre her, meine aktive Zeit. Dazwischen gab es mehrere Bundesregierungen, mehrere auch Vizekanzler, Wirtschaftsminister, der Zustand hat sich geändert. Ich glaube, das würde erstens nicht funktionieren. Das ist eine sehr schlichte Vorstellung von Politik.
Ja, ja.
Erstens, zweitens, selbst wenn die Leute noch alle da wären, die zu meiner Zeit da gewesen sind, ist es nicht so, dass man hinkommen kann und sagen kann, hallo, ich bin der Philipp und wir kennen uns doch und ich möchte jetzt gerne das und das für das und das Unternehmen. Das ist eine wirklich sehr schlichte Vorstellung, auch leider eine falsche oder ausdrücklich eine falsche Vorstellung. Und das wäre, abgesehen davon, selbst wenn es funktionieren würde, wäre das nicht mein Job. Also das würde ich nie machen wollen.
Okay. Also dieser Door-Opener-Effekt, der wäre...
Door-Opener-Effekt, das bringt gar nichts. Da glaube ich, da werden die Leute nur enttäuscht.
Okay, fair, dass du sagst. Ja.
Und ich würde sowas auch gar nicht machen wollen. Also ich bin jetzt nicht das lebende Adressbuch und... da finde ich mich jedenfalls noch für zu jung zu. Und sondern da ist es zum Beispiel, wie gesagt, konkret, erstmal bin ich schon sehr lange im Aviation-Bereich tätig, weiß, wie die Dinge funktionieren, kenne die dort eben auch. Und so eine Airline sagt sich ja nicht, wie es nehmen wir den Rösler, weil der in Deutschland Politiker gewesen ist. Warum soll ich eine vietnamesische Airline nehmen? die gar nicht in Deutschland fliegt. Also die müssen wir denen nicht nützen, wenn ich denen jetzt irgendeinen Kontakt herstellen könnte. Sondern die wollen wissen, hey, der hat Ahnung, der weiß, wie Maintenance funktioniert. Mhm. Das Wichtigste für uns sind unsere Triebwerke. Wenn wir die Triebwerke nicht haben, dann haben wir das Flugzeug nicht in der Luft. Dann heißt es AOG, Aircraft on the Ground. Das kostet viel, viel Geld, weil es in der Zeit eben keine Sitzplätze verkaufen kann. So. Und deswegen hat man mich eben da genommen und das Gleiche gilt für Leasing. Das läuft alles weltweit. Viele Leasingfirmen sitzen dafür in Irland. Mit denen muss man reden und da muss man denen auch Modelle vorschlagen. Und das ist das, was ich dann mache. Und dass man da Politiker gewesen ist, davon kann sich keiner was kaufen.
Interessant, denn es ist ja schon zu beobachten, es gab ja auch irgendwie so eine Art, ich weiß jetzt nicht den Fachterminus, aber Karenzzeit zwischen jemand ist Politiker und danach geht er in den Aufsichtsrat eines Unternehmens über. Das ist ja oft zu beobachten, dass es eigentlich genau dann die Karriere oftmals beginnt von Politikern. Ich sehe jetzt bei dir schon einen deutlichen Unterschied, denn du versuchst hier nicht als der Door-Opener oder die Brücke zu wirken. Ja, ist vielleicht auch für die Zuhörerschaft ganz interessant. Ich hätte es nicht ganz so erwartet, um ehrlich zu sein, sondern bei dir geht es ja um zwei verschiedene Kompetenzbereiche. Einmal die Brücke sozusagen zu Asien, konkret vielleicht auch eher Vietnam und dann auch deine eigene Erfahrung in dem Bereich Aviation, also interessant. Wenn ich jetzt aber hier andere Politiker sitzen haben würde und lass uns da gerne mal die Metaebene auch einnehmen, die würden ja nicht aufgrund der Erfahrung auch Weltwirtschaftsforum, das haben die ja alles nicht mitgemacht. Ja, die haben jetzt nicht oftmals ein schnelles Verständnis aus der Wirtschaft zu entwickeln und hören dann dazu, sondern ich bin eher der Meinung, die verstehen ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, so viel, wenig wie ich vielleicht als Student damals. Und warum denkst du, dass man grundsätzlich an Politiker herantritt oder dass es so gut gelingt, jetzt mal eine ganz naive Frage, dass Politiker irgendwie sowohl in der Endphase der Amtszeit als auch kurz danach einige Beirats- und Aufsichtsratsmandate haben? Was ist da die Intention?
Ja, also erstmal würde ich mal erklären, ich glaube übrigens auch nicht, dass für Politiker per se, wenn sie nicht noch was anderes mitbringen, ideal sind für einen Aufsichtsrat oder Beirat.
Okay.
Eben, weil ich vorher gesagt habe, Politiker sind eigentlich ja dafür gewählt, jedenfalls wenn sie gewählt werden, um zu führen, politisch zu führen, kommen da gleich mal dazu, und eben nicht als Berater tätig zu sein. Das ist schon eigentlich in der Sache ein Wechsel. Das kannst du machen, wenn du viel Erfahrung oder viel Wissen in einem bestimmten Bereich hast, sei es über die Branche, über die Person in der Branche und so weiter so, und die Mechanismen. Dann kannst du Berater sein oder auch Aufsichtsrat. Aufsichtsrat übrigens hat mehr noch als ein Berater die Aufgabe, ja das eigentliche Management zu kontrollieren. Mindestens in Deutschland. Hier ist ein Aufsichtsrat ja in seiner Stellung, Einflussstellung, relativ schwach. Mhm. Also du hast relativ wenig Sitzungen, du hast dann klar große Entscheidungen wie Budget und so weiter, Jahresabschluss, die werden, gehen durch den Aufsichtsrat. Mhm. Aber die eigentliche Arbeit läuft über den Vorstand, über die Geschäftsführung. Deswegen sind ja auch, das weiß ich besser als ich, die CEOs viel mächtiger als Aufsichtsratsvorsitzende. Das ist eigentlich schon in der Schweiz ganz anders. Mhm. Dort ist der Verwaltungsratspräsident der eigentliche Stimme als VRP, so heißt das, abgekürzt. Da sind die eigentlichen Macher. Das liegt daran, dass anders als in Deutschland der Verwaltungsrat in der Schweiz eben eine strategische Aufgabe hat, auch eine strategisch-operative quasi, wenn es sowas geben kann. Und der hat Rechte und Aufgabenpflichten, die auch nicht ans Management abgeben kann. Deswegen gibt es auch viel häufiger Sitzungen. Also ich bin bei den Schweizern.
Aber er hat auch ein bisschen mit der Abstimmungskultur in der Schweiz zu tun.
Ja, aber also, das gibt es auch in den USA.
Ich weiß.
Ein One-Tier-Board und da ist auch der Chairman eigentlich oder die Chairwoman das Entscheidende. Und so ist es bei meiner Airline auch. Wir haben die Chairwoman, das ist die Gründerin, die hat am Ende mehr oder weniger das Sagen und wir haben CEO, Managing Director, alles gut, aber es läuft viel mehr im Board. Jetzt zu deiner Frage zurück. Mhm. Ich glaube, weil viele eben glauben, sie könnten dadurch tatsächlich irgendwie Zugang zur Politik zu haben, was wie gesagt aus meiner Sicht falsch ist und sicherlich nicht sehr lange andauern wird. Aber was richtig ist, und das ist durchaus hilfreich, es gibt viele Unternehmen, die müssen verstehen, wie ihr Markt funktioniert. Und es gibt eben Märkte, die sind sehr stark auch von politischen Entscheidungen beeinflusst. Mhm. Also der Gesundheitsmarkt zum Beispiel ist sehr stark reguliert. Der Finanzmarkt ist auch sehr stark reguliert. Und da muss man zumindest wissen, wie funktioniert Politik? Also, was kann ich erwarten, wenn eine Diskussion in der Zeitung ist? Wie ernst muss ich die nehmen? Wenn da drin steht, also einer hat was vorgeschlagen, dann muss man wissen, Welche Rolle hat der innerhalb eines Parteiengefüges? Hat er wirklich Einfluss? Ist das, was er sagt, dummes Zeug? Ist das für Marketing? Ist der Generalsekretär? Dann hat er eine andere Rolle zu spielen, als wenn das der Fraktionsvorsitzende sagt. Der sagt, wir machen jetzt das Gesetz und das kommt dann nächste Woche, so diese Nummer. Und das zu erklären, das ist schon wichtig, damit heute die Unternehmen wissen, was wird morgen eigentlich die Gesetzeslage sein. Das gilt zum Beispiel auch im Energiemarkt, dass die mal verstehen, wie funktioniert sowas. Und viele lesen in der Zeitung nur Bundestag, Bundesrat, wer kennt die Zuständigkeiten, wer weiß, was ein Ausschuss macht, wer weiß, was eine erste, zweite, dritte Lesung ist. Und da, glaube ich, können Politiker ganz allgemein in den Gremien, gerade als Berater, mehr als Berater als im Aufsichtsrat, helfen, den Managern zu verstehen, wie eigentlich ihr Markt morgen aussehen wird. Aufgrund der politischen Diskussion, die es gerade gibt. Und das ist schon echt hilfreich.
Verstanden. Also es geht, ich fasse es in einem Satz mal zusammen, mehr um das Wissen um die Regulatorik und vielleicht auch, ehrlich gesagt, sehr viele bürokratische Prozesse hierzulande und eben auch das Setup, in dem das Land im Bundestag wirkt. Und weniger darum, Wissen zu haben, wie ich die Regulatorik umgehen kann.
Ja, das sowieso nicht, aber da würde ich lieber einen Anwalt nehmen, wobei ja viele Politiker auch Anwälte sind
vom Beruf. Aber trotzdem,
das ist nicht die Aufgabe, sondern, und das macht doch kein Unternehmen, die sagen auch nicht, wir nehmen jetzt einen Politiker, der uns jetzt hilft, da durchzumanövrieren, also schon gar keinen anständigen Mittelständler, also, sondern wenn die einen nehmen, und das machen ja durchaus, viele Mittelständler haben ehemalige Abgeordnete und so dabei, eben genau aus dem Grunde, um zu verstehen, ey, was passiert da, auch mal zu gucken, und wir leben ja in der Europäischen Union, ich sage mal zum Glück. Das heißt aber auch viele Dinge der Regulierung, wie so ein Markt aussieht, in dem du dich bewegst, wird auf europäischer Ebene entschieden. Und jetzt frage ich dich, wie oft hast du denn schon mal so ein Weißbuch oder ein Grünbuch gelesen auf europäischer Ebene? Damit du mal weißt, oh, das ist eine Entwicklung, das sind Diskussionen, das wird kommen. Oder wenn dann Frau von der Leyen was vom Green Deal erzählt, was heißt das konkret?
Ja, verstanden.
Und wenn sie dann, wenn dann gesagt wird, naja, sie hat wohl, das sagen ja dann Kommentatoren, vor der letzten Europawahl ein bisschen umgeswitcht, ein bisschen sich gedreht, weil sie gemerkt hat, das war vielleicht ein bisschen zu wenig Wirtschaftssachverstand dabei. Wie stark ist das? Da lohnt es sich schon, jemanden zu kennen, der auch mal einen Europaabgeordneten beim Bier fragen kann, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Wie ist denn die Stimmung bei euch? Wie ist die Entwicklung da? Was sind denn eure Gesetzgebungsverfahren? Hat sich da wirklich was geändert? Und dann können die einem das gegebenenfalls sagen.
Dazu muss man aber nicht, wie wir beide festgestellt haben, im Aufsichtsrat sitzen
von einem Unternehmen. Genau. Also muss man, ein Aufsichtsrat, finde ich, hat eine Aufsichtsfunktion und ist dem Unternehmenswohl verpflichtet und muss das auch kontrollieren.
Was ein bisschen Zwiespalt sein kann zu, ich bin der Gesellschaft verpflichtet.
Also ist es was völlig anderes. Also es ist nicht nur Zwiespalt, sondern als Politiker bist du dem Gemeinwohl verpflichtet.
Richtig.
Da bist du auch gewählt. Aber als Aufsichtsrat bist du, selbst als Politiker, also ich war als Landesminister in Niedersachsen im Aufsichtsrat von Volkswagen, wie erwähnt, da bist du in der Rolle, aber nicht als Landesminister da, als der große Shareholder, sondern fürs Land Niedersachsen, sondern du bist da, um das Unternehmenswohl mitzuentscheiden oder dafür zu sorgen, dass das Management so entscheidet. Und das ist zu kontrollieren, also, und das ist die Aufgabe. Und zum Glück ist da keiner drin, um irgendwo ein Gesetzgebungsverfahren zu beeinflussen.
Ja, okay, verstanden. Also,
gerade dann, wenn ein Aufsichtsrat kommt, in Deutschland zumindest, würden alle Politiker zurückschrecken, wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender von einem großen Konzern, DAX-Konzern, hinkäme und sagt so, ah, das mit dem, also das Gesetz da, das gefällt mir nicht gut, das müsste.
Auch wenn er Philipp Rösler hieß.
Da werden die gerade dann, Politiker. Die werden sagen, ein Politiker, das kommt immer raus, gibt keine Geheimnisse in Berlin. Und dann bin ich sofort dran.
Okay.
Überlege mal, was das für eine Story wäre, auch für euch, wenn dann der Aufsichtsratsvorsitzende von einem großen DAX-Konzern hingehen würde zur jetzigen Wirtschaftsministerin und sagen würde, also das Gesetz, das ist ja ganz doof, du, das würde uns viel kosten, änder das bitte mal so. Und jeder Termin, jeder Kalendereintrag, Treffen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, den kannst du abfragen als Journalist, auch und Informationsfreiheitsgesetz. Und dann steht da drinne und dann fragst du, was hast du denn eigentlich da mit dem, keine Ahnung, Rösler oder was besprochen? Und dann muss die Ministerin sagen, das war die Agenda, das war die Tagesordnung, das ist sozusagen das Ergebnis. Und wenn er drin steht, ja, der Rösler hat gesagt, ich möchte gerne, dass das Gesetz geändert wird, dann kann die Ministerin gleich zurücktreten. Und genau deswegen würde sie wahrscheinlich nicht mehr so einen Termin machen.
Okay. Ja, verstanden.
Und zu Recht.
Das heißt, wenn jetzt einer der größten Vermögensverwalter oder der größte aus den USA auf einen deutschen Politiker zugeht und sagt, möchtest du in den Aufsichtsrat, dann bin ich ziemlich sicher, dass es nicht darum geht, dass der ein wichtigerer strategischer Kopf für dieses Unternehmen ist, denn die haben die selber, sind die erfolgreichsten darin. sondern dann geht es vielleicht darum, nicht nur die Brücke jetzt zu schlagen, vielleicht nicht unbedingt Gesetze zu beeinflussen, könnte man jetzt verschwörungstheoretisch sagen, sondern auch zu verstehen, was ist in Deutschland los. Was man aber dann nicht verwechseln sollte, dass so jemand dann tatsächlich auch, ohne jetzt Namen zu nennen, auch wirklich wirtschaftliche Kompetenz dann mehr mitbringt als andere. Denn er hat, oder würdest du sagen, das qualifiziert dann auch jemanden, irgendwie wirtschaftlicher zu denken, wenn man in so einem Szenario mitgearbeitet hat?
Na, wirtschaftliche Kompetenz entwickelt sich immer dann, wenn du sozusagen dem Markt ausgesetzt bist und deine Entscheidung entweder dazu führen, dass du erfolgreich bist oder scheiterst. Der Druck führt dazu, dass du dann irgendwie entweder mit zurechtkommst oder irgendwann aus dem Markt ausscheidest.
Ja, gut beschrieben.
Und das können Politiker haben, aber das haben sie nicht per se, jedenfalls nicht aus ihrem vorigen Amt.
Na gut.
Das ist zwar ein anderer Markt, ist auch ein Markt, kannst auch scheitern. Gibt ja berechte Beispiel, kannst du mal Wahl verlieren. Kommt in besten Familien vor. Und wir haben es gesehen auch zweimal. Aber ansonsten glaube ich, dass du nochmal in so einem Gremium drin bist, um erstmal zu erklären, wie Politik funktioniert.
Verstanden.
Gerade wenn du ein weltweites Unternehmen hast, das alle verschiedene Märkte hat und alle verschiedene Regierungen und auch verschiedene politische Systeme manövrieren muss, dann zu verstehen, wie ticken die. Das ist, glaube ich, schon hilfreich und das hilft denen, die Entscheidungen, die treffen die selber. Und eine Beeinflussung, das würden die nie über eine einzelne Person machen, dann würden sie über Verbände gehen überhaupt und wenn überhaupt, manche sagen, oder würden selber eine Pressemitteilung geben. Also es gibt ja große, auch Funds und so weiter, da sind dann groß beredte Chairmen da, wie gesagt, auch keine CEOs, sondern Chairmen, die geben dann Interviews und das hat dann oft mehr Impact, als wenn da einer auf den Telefon greift und sagt, aber dieser Paragraph gefällt mir nicht. Und so, wie gesagt, so funktioniert das auch nicht. Also habe ich auch noch nicht erlebt, dass irgendwie, als ich Minister war, ich war quasi auf der anderen Seite und wenn wir dann Gesetzentwürfe gemacht haben und das Ministerium, die Entwürfe, die ins Parlament gegangen sind, dass dann irgendwie einer angerufen hat und gesagt hat, du jetzt, ich war doch mal Politiker und so. Also manchmal haben sich Ehepolitiker gemeldet, die haben dann aber auch eher mich gefragt, Mensch, was passiert denn da so? Also
es geht immer um Wissenstransfer.
Genau, es geht eigentlich um Dinge zu verstehen und einschätzen zu können. Ich meine, so ein Berater muss ja dann irgendwann steht so ein Mittelständler vor dir und sagt so, Mensch Rösler, jetzt ich bin hier im Bereich Landwirtschaft zuständig, wie entwickelt sich mein Markt? Kommt da eine Regulierung? Hast du eine Ahnung davon? Und wenn ja, wie kommt die überall? Und wenn sie kommt, was machen die Deutschen damit? Also es gab im IT-Bereich ja die NIS 2, Network Infrastructure Security Act 2. Daran sieht man schon, es gibt ein 1. 1 hat nicht so funktioniert, deswegen hat man jetzt 2 nachgelegt. Und keiner hat eine Ahnung, wen es betrifft, wann es kommt und so weiter. Dann hat die EU-Ebene, so funktioniert das eben, das muss man außer wissen, das beschlossen. Und dann haben die Mitgliedstaaten, alle 27, eine bestimmte Frist, um das dann in nationale Gesetzgebung umzusetzen. Und das dauert und das gibt Verzögerungen. Und dann fragen die einen, wann kommt das denn in Deutschland? Kommt das in Deutschland? Dann kann man sagen, ja, in Deutschland kommt es auf jeden Fall. Und die sind jetzt so und so weit, das kann man denen schon sagen. Und das hilft denen dann schon, um einzuschätzen, oh, muss ich mich jetzt darauf vorbereiten. In dem Fall war das dann so, die haben selber Kunden beraten im Bereich Cybersecurity und dann haben die gesagt, okay, das wird also kommen, also müssen wir uns darauf vorbereiten, dass unsere Kunden uns in den nächsten Wochen fragen werden, was heißt das eigentlich, was für Produkte brauche ich dann, um dem gerecht zu werden. Und glaube schon, dass ich denen da so geholfen habe.
Okay, vielen Dank. Auch, dass wir uns diesen eher kritischen Fragen annähern konnten, auseinandersetzen konnten damit. Ich habe gemerkt, dass hier jemand sitzt mit Wirtschaftskompetenz im Sinne von Track Record auch. Wenn du sagst, du bist spezialisiert auf Branchen, das ist ja immer das, worauf ich achte. Wenn jemand alles kann, dann ist es immer ein bisschen kritisch. Und wie kann man dich erreichen? Wie kann man an dich herantreten, wenn man doch von deiner Kompetenz...
Klar, also wir haben ja sozusagen der Werbeblock hier, die Concesso AG, die hat ganz normal eine Homepage, darüber kann ich am besten erreichen. Heutzutage, ich finde es immer ein bisschen anstrengend, auch über LinkedIn, aber LinkedIn kommen so viele Anfragen immer und dann, also, aber sonst geht beides und ich habe da 2 tolle Mitarbeiterinnen sitzen in mir im Büro in Zug, sogar, wir haben sogar einen Office-Doc, also mein Hund kommt oft mit und da kann man uns gut drüber erreichen und ja, das ist, macht also viel Spaß und das ist halt auch so, du musst dich halt, wenn du dann aus der Politik raus bist, wenn du eine Beratung hast und die ist dann schlecht, dann musst du irgendwann zumachen. So, du setzt dir auch im Markt aus und insofern macht das Spaß und das ist auch eine Mischung zwischen Beratung und bei mir eben auch viele Aufsichtsräte, aber die dann eben mit einem klaren Fokus und aus bestimmten Branchen aus.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerin diese Interviews eine Inspiration sind, beziehungsweise Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Video-Fallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.